Polyphon, der Podcast für politische Töne.
Hallo und herzlich willkommen bei Polyphon, dem Podcast für Politik und Politikwissenschaft, alte Klassiker oder auch neuere Entwicklungen. Darüber hinaus sprechen wir hier aber auch über Campaigning, Wahlkämpfe und den Hochschulbetrieb als solches. Mein Name ist Konstantin Wurkmann, ich bin Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Heute spreche ich mit dem profilierten Innenpolitiker der FDP, Konstantin Kuhle. Herzlich willkommen, Herr Kuhle, bei Polyphon.
Hallo, guten Tag.
Herr Kuhle, ich habe erstmal zum Beginn ein paar Eckdaten. Sie sind 1989 geboren, sind 2014 bis 2018 Bundesvorsitzender der Julis, der Jungen Liberalen, der Jugendorganisation der FDP gewesen. Seit 2017 im Bundestag und seit 2018 sind Sie Generalsekretär der FDP Niedersachsen. Wenn ich mir das jetzt so ein bisschen vor Augen führe, 2014, das ist ja, sag ich mal, für die FDP eine sehr schwierige Zeit gewesen. Sie übernehmen ja quasi das Ruder der Jugendorganisation, als eigentlich alles brach liegt, so würde ich mir das jetzt vorstellen. Können Sie vielleicht nochmal so vielleicht rekapitulieren, was so der Moment war, wo Sie gedacht haben, jetzt übernimmst du Verantwortung, jetzt kandidierst du für dieses Amt in so einer Zeit?
Also diese Zeit zwischen 2013 und 2017 war tatsächlich die schlimmste Zeit für die FDP. Eine Zeit, in der zum ersten Mal eine liberale Partei nicht im Parlament auf Bundesebene vertreten ist. Und das war eine solche Zäsur schon alleine am Wahlabend 2013, dass viele Kolleginnen und Kollegen damals bei den Julis sich geschworen haben, alles daran zu setzen, den organisierten Liberalismus in Deutschland so aufzustellen, dass er 2017 wieder ins Parlament kommt, dass er Anklang findet bei jungen Menschen und dass er auch in der Lage ist, sich selbst zu hinterfragen und sich selbst zu reformieren. Und ich selber war 2013, kurz nach der Bundestagswahl, im Examen in Hamburg damals noch und musste mich für so ein halbes Jahr ein bisschen rausziehen und habe tatsächlich fast ein halbes Jahr gar keine Politik gemacht. Und als ich dann das Examen geschrieben hatte, war irgendwie klar, diese Aufgabe, die nimmst du jetzt an. Und es geht darum, die FDP und die jungen Liberalen so aufzustellen, dass es ab 2017 wieder eine FDP-Fraktion im Bundestag gibt, die Politik für junge Menschen macht. Das war das Ziel damals. Und das war ein längerer Entscheidungsprozess, der vor der Bundestagswahl 2013 schon begonnen hatte und dann über die Examenszeit hinaus gereift ist.
Mhm. Ich werde gleich nochmal zu dieser Anfangsphase auch zurückkommen. Bevor wir damit starten, habe ich noch drei Entweder-Oder-Fragen dabei. Das Problem ist tatsächlich, man findet auffällig wenig über ihr Privatleben, worauf man sie jetzt festnageln könnte, was für mich natürlich ein bisschen schwierig ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt gleich total in den Tinteneimer greife. Was mir aber meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, mit denen man sich im Vorfeld ja vielleicht auch mal so ein bisschen unterhält, alle berichtet haben, ist, sie haben ein messerscharfes Gedächtnis. Und können sich angeblich noch daran erinnern, wenn vor 6 Jahren der Hund von jemandem gestorben ist, dann wissen sie das noch und können quasi ein Gespräch direkt wieder starten. Wollen Sie dazu vielleicht noch etwas sagen oder liege ich da auf dem falschen Pfad?
Also das wäre sicher für einen Politiker eine ganz tolle Eigenschaft, wenn das so wäre. Ich leide aber darunter, dass mir manchmal in einer Begegnung oder in einem Gespräch der Name einer Gesprächspartnerin oder eines Gesprächspartners nicht einfällt. Und dann ist mir das furchtbar peinlich. Und in der Regel löse ich das dann so, dass man irgendwie eine dritte Person dazu holt und diese Person vorstellt. Und in dem Moment stellt sich dann die dritte Person auch vor. Und dann hat man sozusagen über eine Eckvorstellung, hat man dann den Namen der dritten Person wieder rekonstruiert. Es mag sein, dass mir manchmal auch Geschichten einfallen über Bekannte, die ich lange nicht gesehen habe, oder über Wählerinnen und Wähler oder Leute, die im politischen Betrieb irgendwie auf einen treffen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Also es ist ein schöner Ruf, aber ob das immer so stimmt, das sei mal dahingestellt.
Sehr ehrliche Antwort. Das sagt ja auch schon mal etwas aus. Aber Herr Kuhle, wenn ich Sie jetzt festnagel, Olaf Scholz oder Friedrich Merz?
Olaf Scholz.
Karnevals- oder Schützenverein?
Schützenverein.
Und wir sind ja vom Jahrgang, Sie sind ja 89er, ich bin 92er. In welchem Musikvideo sehe ich Sie eher? Britney Spears oder Snoop Dogg?
Also dann, ich muss mich ja entscheiden, eher Britney Spears.
Okay, da hätte man, wenn man ja weiß, dass Sie ja bei der FDP quasi auch den Beschluss zur Entkriminalisierung von Cannabis durchgesetzt haben, hätte man ja auch auf Snoop Dogg setzen können. Deswegen interessante Antwort auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Auch eine interessante Kombination, Britney Spears und Olaf Scholz, aber manchmal sind die Kombinationen eben auch ganz besondere.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Herr Kuhle, jetzt haben Sie 2014 die Jungliberalen übernommen und oder Sie haben den Vorsitz übernommen, nicht die Jungliberalen an sich. Jetzt gab es da so eine Aktion. Die 68er sind ja bekannt geworden durch dieses eine Foto, wo eine Kommune sich nackt von hinten hat ablichten lassen vor einer Wand. Und da gibt es also ein Blog bezeichnete das als die APO mit Popo-Aktion. Wo sich ein Bundesvorstand der Jungliberalen in derselben Pose hat ablichten lassen. Und der Kommentar, meine ich dazu, war dann seitens der Jungliberalen, wer hätte gedacht, dass wir mal die Ideale der 68er hochhalten müssen.
Absolut.
Wie kommt es dazu? Ist es auch ein bisschen Aufmerksamkeitshascherei im Sinne von Sex Sells? Weil wann sieht man schon mal Jugendorganisationen nackt vor so einer weißen Wand? Oder können Sie vielleicht mal irgendwas dazu erzählen?
Ja, sehr gerne. Und ich kann gleich mit einer ganz lustigen Anekdote vom Wochenende starten. Ich habe nämlich am Wochenende in meiner Wohnung in Göttingen, in meinem Wahlkreis, meinen Abstellraum aufgeräumt. Und in diesem Abstellraum befinden sich ganz viele alte Plakate von der letzten Bundestagswahl. Und da ja allmählich die Vorbereitungen losgehen für die nächste Bundestagswahl, habe ich mir gedacht, das musst du jetzt mal so ein bisschen aufräumen und zerschneiden. Und dabei habe ich einen Stapel dieses alten Plakats tatsächlich gefunden. Wir waren uns immer alle nicht sicher in Berlin, ob es das überhaupt noch gibt oder ob das nur im Internet verfügbar ist. Und tatsächlich sind mir jetzt einige davon wieder in die Hände gefallen. Und ich werde sicherlich eines davon in meinem Bundestagsbüro oder vielleicht auch in meiner Berliner Wohnung aufhängen, weil es nämlich wirklich eine witzige Aktion war damals, 2014. Die FDP war aus dem Bundestag herausgeflogen und man muss sich klar machen, was das heißt. Das heißt erstens, dass eine Oppositionspartei keinen Zugriff mehr hat auf die Einrichtungen des Parlaments, auf die Schnittstellen des parlamentarischen Betriebs, auf den Zugang zu Journalisten, zu Expertinnen und Experten, all das hat man plötzlich nicht mehr. Und damit ist man im besten Sinne außerparlamentarische Opposition, ein Begriff, der geprägt worden ist zur Zeit der ersten großen Koalition von 1966 bis 1969. Und damals gab es eben die sogenannte außerparlamentarische Opposition, die an einigen Stellen den Kontakt gesucht hat zur FDP. Und es gab ja eine ganz interessante Begebenheit am Rande des damaligen Bundesparteitags der Freien Demokraten in Freiburg, wo Rudi Dutschke mit Ralf Dahrendorf diskutierte. Auch dieses Foto haben wir nachgestellt, dass das Foto mit dem nackten Bundesvorstand mehr Aufmerksamkeit gefunden hat. Das hat vielleicht damit zu tun, dass es einfach für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Aber klar, für eine Partei, die nicht im Bundestag ist, ist es ungleich schwieriger, Aufmerksamkeit zu erlangen. Da müssen dann solche Aktionen auch mal sein. Da muss man dann irgendwie auch mal gucken, wie man bundesweit irgendwie wieder in die Medien kommt. Und ich glaube, das ist mit einer Aktion ganz gut gelungen, über die irgendwie 6 Jahre später noch gesprochen wird.
Mhm. Das heißt also, wir können jetzt nicht erwarten, dass die FDP-Spitze beim nächsten Bundestagswahlkampf auch im gleichen Stil nochmal blank zieht.
Ich würde sagen, es ist eher unwahrscheinlich, aber man soll sowas nie ausschließen, aber ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich.
Jetzt stelle ich mir aber nochmal die Frage, wie plant die FDP, wie planen Sie als Generalsekretär eigentlich eine Kampagne? Kann man das so runterbrechen auf eine zentrale Aussage auch noch?
Also das auf eine Aussage runterzubrechen, ist schwierig. Ich persönlich habe als Direktkandidat bei verschiedenen Wahlen, aber auch als Wahlkampfleiter von Kandidaten, es klingt banal, aber gute Erfahrungen damit gemacht, irgendwie einen Zeitplan aufzustellen und sich erstmal zu vergegenwärtigen, welche unterschiedlichen Phasen haben wir überhaupt. Dann geht es erstmal darum, irgendwie die organisatorische Grundlage zu schaffen, zu mobilisieren, Daten zu sammeln. Dann gibt es in der Regel so eine Art Vorkampagne, die auch der Mobilisierung dient und dann gibt es die heiße Phase. Und in jeder Phase gibt es sozusagen verschiedene Punkte, die eine besondere Bewandtnis haben. Was ich, glaube ich, immer wieder wichtig finde, ist, dass man eigentlich die unterschiedlichen Bereiche einer Kampagne gar nicht mehr so richtig voneinander trennen kann. Und ich will das mal mit der Konvergenz unterschiedlicher Wahlkampfmedien beschreiben. Wenn man sich an dieses Motiv von Christian Lindner in dem Unterhemd erinnert, dann sind heute viele Menschen der Überzeugung, dass das ein Plakat gewesen wäre, das überall in Deutschland gehangen hat. Tatsächlich war das aber irgendwie eine Kachel, die irgendwo über die sozialen Medien gelaufen ist. Die war aber in der Optik so nah an den Plakaten, dass Leute den Eindruck hatten, also irgendwie ist das ein Plakat, dass die Menschen Motive, Slogans, ein bestimmtes Gefühl wiedererkennen, egal ob sie auf Instagram oder am Wahlkampfstand unterwegs sind. Das ist die zentrale Herausforderung und dass irgendwie über ein Plakat oder über eine Kampagne sogenannte Sekundärberichterstattung stattfindet. Das ist das Ziel einer Kampagne und so muss man da rangehen. Also es muss schon irgendwie, es müssen schon viele Leute gut finden, es müssen aber auch ein paar Leute schlecht finden, weil sonst kann man sich daran nicht reiben und damit geht man irgendwie in die Planung rein und vieles kann man aber auch zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen.
Wenn man jetzt so ein bisschen sich die FDP als solches mal ansieht, was bedeutet FDP denn eigentlich für Sie? Also wenn ich Sie jetzt drauf festnageln würde und fragen würde, Herr Kuhle, erklären Sie mir bitte in einem Satz, was macht die FDP, wofür steht die FDP? Was würden Sie dann erstmal sagen?
Also ich bin in die FDP eingetreten, weil die FDP die einzige Partei ist, die gleichermaßen Respekt für Leistung, Vielfalt und Privatsphäre hat. Also die Partei in Deutschland ist, die für wirtschaftliche Freiheit steht, für individuelle Freiheit und Selbstbestimmung und für die Bürgerrechte. Das ist eine Kombination, die es in dieser exklusiven Form eben nur bei den Freien Demokraten gibt. Wenn man irgendwie wirtschaftliche Freiheit toll findet und niedrige Steuern, dann wird man sicherlich in der Union auch irgendwie Leute finden, mit denen man darüber diskutieren kann. Und wenn man Bürgerrechte toll findet, dann wird man sicherlich bei den Grünen oder bei der SPD auch Leute finden, die das irgendwie wichtig finden. Aber diese Kombination, Freiheit als einen unteilbaren Wert zu begreifen, individuelle und wirtschaftliche Freiheit miteinander zu kombinieren und das dann auch noch mit einer modernen und weltoffenen Haltung, das gibt es so nur bei den Liberalen. Und deswegen bin ich damals in die FDP und bei den Jungliberalen beigetreten und begreife das heute auch noch als meine politische Heimat.
Es ist ja so, dass es ja, ich weiß gar nicht, ob das bestätigt ist, aber Gerüchten zufolge, dass Sie gepfuscht haben bei Ihrem Alter, als Sie bei den Jungen Liberalen eingetreten sind. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Stimmt es, dass Sie sich ein bisschen älter gemacht haben, als Sie sind, damit Sie endlich eintreten dürfen? Oder?
Das stimmt. Sehen Sie, wissen doch einiges über mein Privatleben. Aber diese Geschichte ist auch sehr bekannt. Also es ist so, ich war 13 und ich bin auf dem Dorf aufgewachsen in Niedersachsen. Und ich habe mich für wahnsinnig viele verschiedene Dinge interessiert und bin übers Internet in Kontakt gekommen, das war damals so 2002, mit den Freien Demokraten, weil die FDP damals die Partei war, die ihr Wahlprogramm im Internet diskutierte. Und das gefiel mir gut. Ich hatte die Möglichkeit, dort zu partizipieren. Niemand hat gefragt, wie alt ich bin. Und ich wollte dann Mitglied der Julis werden und stellte ganz bestürzt fest, dass man 14 Jahre alt sein muss. Und damals war ich dann schon drauf und dran, Kontakt zu suchen zu den Julis und den FDP-Vertreterinnen und Vertretern vor Ort. Die haben mich immer mitgenommen zu Veranstaltungen. Und bei einer Veranstaltung traf ich dann den damaligen Landesvorsitzenden der Jungliberalen, Christian Dürr, witzigerweise mittlerweile mein Landesgruppenchef hier im Bundestag von der FDP Niedersachsen. Und der sagte zu mir, also ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Du trägst bei Geburtsjahr einfach 1988 ein und wenn du dann wirklich 14 bist, dann rufst du in der Geschäftsstelle an und sagst, da ist ein Fehler in der Datei und dann änderst du es wieder in 89. Und genauso habe ich es gemacht und deswegen bin ich seit 13,5 Mitglied bei den Jungliberalen.
Okay, also ich würde mal, behaupten, dass das eigentlich, also es ist ja nicht wirklich was privatlebenstechnisch, es ist ja eher vita-technisch, politische Vita.
Ja, okay, was ja auch, verstanden.
Wenn Sie jetzt quasi aber in der Funktion sind als Generalsekretär eines Landesverbandes oder aber vor allen Dingen auch natürlich als Bundespolitiker und da vor allen Dingen ja auch als Innenpolitiker. Das ist ja eigentlich so ein Themenfeld, was so in der Zeit sozialliberaler Koalition doch noch eine große Rolle gespielt hat, dass die FDP natürlich doch da immer wichtige Akzente inhaltlich auch gesetzt hat. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, Sie werden ja, über die Flügelfrage möchte ich gleich noch ein bisschen reden, ob es das überhaupt gibt, aber Sie werden ja einem eher progressiveren oder linkeren Flügel zugeordnet. Jetzt sind Sie aber in der Funktion, dass Sie als Generalsekretär ja eine Kampagne für die ganze FDP mitgestalten müssen. Jetzt stelle ich mir die Frage, was braucht eine liberale Kampagne, was muss eine liberale Kampagne haben, vom Gefühl her, aber auch von den Themen. Also wenn Sie eine Kampagne sehen und Sie sehen, okay, FDP-Logo, zack, was für eine Erwartung haben Sie dann erstmal an die Kampagne selber oder wie würden Sie die Akzente in der Kampagne immer setzen? Was braucht die FDP für eine Kampagne?
Also ich muss vorweg sagen, dass ich meine Schwierigkeiten mit dieser Zuschreibung sozialliberal habe. Denn wir werden das ja, oder vielleicht ist es ganz gut, wenn man das vorab klärt, es gibt ja in Europa unterschiedliche Formen liberaler Parteien. Und wenn man nach Skandinavien blickt oder in die Benelux-Staaten, dann gibt es, und auch in die deutsche Vergangenheit, Stichwort Weimarer Republik, dann gibt es linksliberale Parteien und dann gibt es rechtsliberale Parteien. Und die haben oftmals so ein bisschen die Schwerpunktsetzung, die ich auch eingangs erwähnte, also wirtschaftliche Freiheit auf der einen Seite und Selbstbestimmung auf der anderen Seite. Und die FDP ist gerade das Projekt, diese Trennung in zwei unterschiedliche Interpretationen von Freiheit nicht mehr zuzulassen, sondern Liberale jeder Spielart in einer Partei zu vereinen. Und wenn man den Anspruch hat, Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen zu sein und vor allen Dingen auch zu bleiben über 4 Jahre und Generalsekretär eines großen Landesverbandes, der jetzt nicht irgendwie links außen in der FDP steht, Niedersachsen, dann kann man gar kein in der Wolle gefärbter Sozialliberaler sein, sondern dann muss man ein Liberaler sein, der nicht in erster Linie einer Bindestrich-Interpretation des Liberalismus hinterherläuft. Und das ist mir schon wichtig. Ich glaube, dass diese Zuschreibung links, progressiv, sozialliberal etwas damit zu tun hat, was Sie auch erwähnt haben, dass nämlich die thematische Betrachtung meiner Person und meiner Schwerpunkte sich sehr stark in so Bürgerrechtsfragen niederschlägt und widerspiegelt. Und natürlich gibt es, wenn wir über die Frage von Telekommunikationsüberwachung oder Ausstattung der Sicherheitsbehörden, Reform der Polizei, Nachrichtendienstkontrolle, wenn wir über solche Fragen sprechen, gibt es oftmals einen Sound, gibt es oftmals eine thematische Allianz mit Leuten, die vielleicht in anderen Fragen keine thematische Allianz oder keinen ähnlichen Sound haben wie andere in der FDP. Und daher kommt, glaube ich, diese Zuschreibung. Aber mir ist schon auch wichtig zu sagen, dass ich mich mit dem wirtschaftspolitischen Programm meiner Partei voll identifiziere und auch deswegen in der FDP bin. Also wenn ich irgendwie das gerade so mittragen könnte oder mich da unwohl fühlen würde, dann wäre ich, glaube ich, der Falsche, um Bundesvorsitzender der Julis gewesen zu sein und um Generalsekretär gewesen zu sein. Also ja, so ist es nicht.
Also hat die FDP, um es mal so runterzubrechen, dann keine Flügel oder gibt es die vielleicht auch doch?
Also ich glaube, dass die Flügelfrage in der FDP eine wesentlich geringere Rolle spielt als beispielsweise bei den Grünen oder bei der SPD. Auch wenn ich mir so meine Bekannten anschaue, die ich irgendwie in anderen Parteien habe, dann ist die Frage, ist man Realo oder Fundi beziehungsweise Linker bei den Grünen oder ist man irgendwie bei den Jusos eher in einem rechten oder in einem linken Landesverband oder ist man vielleicht sogar in einem rechten Kreisverband, in einem linken Landesverband, das ist dann ganz, ganz schwierig. Solche Fragen stellen sich bei der FDP in der Regel nicht. Es gibt an der Basis der FDP oft Menschen, die sagen, also ich begreife mich eher als sozialliberal oder ich begreife mich vielleicht eher als jemand, der konservative gesellschaftspolitische Werte vertritt, aber sich mit dem wirtschaftspolitischen Programm der FDP identifiziert. Und all diese Personen, die gehören ganz selbstverständlich zur FDP dazu. Aber ich glaube, es gehört auf der Funktionärsebene der FDP nicht so sehr dazu, dass man sich zu einem bestimmten Flügel bekennt. Und oft gibt es die auch gar nicht, wie es in anderen Parteien der Fall ist.
Okay, jetzt haben Sie ja schon über Bürgerrechte gesprochen und über Wirtschaftspolitik. Dann ist das doch die perfekte Überleitung zur liberalen Kampagne.
Absolut. Also ich glaube, dass wir über Werte sprechen müssen, die so eine Kampagne rüberbringt und Einstellungen, also so ein bisschen die weiche Seite und auf der anderen Seite sprechen müssen über harte Themen, um die es sozusagen gehen muss. Und wenn ich über die Werte spreche, die mit so einer Kampagne verbunden sein müssen, dann würde ich sagen, muss eine FDP-Kampagne Mut ausstrahlen, Modernität, Optimismus, Empathie und Weltoffenheit. Das sind die eine FDP begleitenden, eine FDP-Kampagne begleitenden Werte, von denen ich sagen würde, das muss sozusagen, ja, so muss sich das Ganze anfühlen, so muss das Ganze aussehen, ne? Wenn man über die Fotooptik oder über die Sprache spricht. Und das muss sich dann niederschlagen, aktuell in den Themen, würde ich sagen, Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung, Bürgerrechte, ohne dass man verkennt, dass es natürlich bestimmte Themen gibt, zu denen auch eine Antwort der Partei erwartet wird. Und dazu gehört natürlich aktuell das Thema Corona ebenso wie das Thema Klima. Auch das sind Fragen, auf die man eine Antwort finden muss. Aber wenn man als FDP selber Themen setzen will, dann kann man das gut mit den Themenbereichen Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung und Bürgerrechte in einer mutigen, modernen, optimistischen, empathischen und weltoffenen Grundhaltung.
Mutig, optimistisch, weltoffen, empathisch. Wenn ich jetzt noch lösungsorientiert hinzufüge, sind wir beim FDP-Leitbild, was ja auch entwickelt wurde. Das sind ja im Prinzip die 5 zentralen Begriffe, wie die Kampagne oder die Aufstellung der FDP ja auch im Prinzip neu konzipiert wurde. Wenn man jetzt aber so ein bisschen sich so die letzten Jahre vielleicht auch in der Kommunikation ansieht, auch nach außen, entsteht ja in Teilen manchmal der Eindruck, dass gerade bei diesen Punkten es so ein bisschen hakt. Also gerade, Sie haben da wahrscheinlich nochmal eine ganz spezielle Haltung zu, aber wenn ich mir zum Beispiel Twitter ansehe und Ihr Parteivorsitzender hat ja letztens zum Thema einer Forderung, wo es bei der Entkriminalisierung von sexuellen Interaktionen zwischen Geschwistern ging und wo eine Forderung der jungen Liberalen ja auch zum Beispiel ist, dass man das entkriminalisieren sollte, hat er gesagt, naja, das passt irgendwie nicht so ganz. Es gibt da so andere Dinge, die da noch ablaufen, sei es zum Beispiel die Forderung nach einem ganz, ganz liberalen Waffenrecht oder auch zum Beispiel der Liberalisierung von Organhandel. Jetzt sind Sie ja Spitzenfunktionär und wenn Sie jetzt sowas mitbekommen, dann lenkt das ja so ein bisschen auch den Fokus, ich will jetzt auch gar nicht über die Sinnhaftigkeit dieser Themensetzung diskutieren, aber es lenkt ja ein bisschen auch den strategischen Fokus von Ihnen weg, weil das Thema wird halt hochgejazzt in Social Media und es führt natürlich dazu, dass weniger der Blick vielleicht auch zu den Personen geht, die wirklich auch Verantwortung für die FDP eigentlich übernehmen. Oder wie würden Sie das beurteilen? Ist das immer hilfreich, was da auch teilweise abgeht?
Also ich würde sagen, erstmal ohne über Twitter zu sprechen, muss auch die Arbeit der FDP-Bundestagsfraktion und die Arbeit zwischen zwei Kampagnen auf Bundesebene, beispielsweise eine Europawahlkampagne oder die Kampagnen, die man in Landesverbänden macht, auch die müssen sich natürlich am Leitbild der FDP und zwar am erneuerten Leitbild der FDP messen lassen. Insofern muss man als FDP selbstkritisch sein und muss in der Lage sein, auch zu hinterfragen, ob dieser Erneuerungsprozess, der sich von 2013 bis 2017 in der Partei eingestellt hat, ob der eigentlich zu Ende ist oder ob da noch eine Menge vor uns liegt. Ich bin ja als Generalsekretär in Niedersachsen selber dabei, auch die Partei dort weiter zu reformieren. Und ich kann sagen, dass mit jedem Erfolg, den man irgendwie hat, gleichzeitig die Gewissheit schwindet, dass man sich noch mitten in einem solchen Reformprozess befindet. Und wenn ich beispielsweise an das Thema Repräsentation von Frauen in der FDP denke, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass wir da vergessen haben, dass wir noch sehr am Anfang dieses Reformprozesses stehen. Und das sollte man nicht vergessen. Insofern würde ich mir Kritik da auf jeden Fall anziehen und sagen, das muss sein. Bei Twitter, muss ich sagen, hat man so ein bisschen so eine gespaltene Situation. Auf der einen Seite ist Twitter für die Entstehung von Nachrichten elementar mittlerweile. Also ich erlebe als Politiker selber, dass Journalisten bei mir anrufen, weil ich einen bestimmten Tweet zu einem Thema absetze, um sich dann ein weiteres Zitat schicken zu lassen oder um eine Rückfrage zu stellen oder mit mir über eine bestimmte Frage zu diskutieren. Also für die Interaktion von Journalismus, Politik, Wissenschaft ist, glaube ich, Twitter elementar und gehört dazu und wird wahrscheinlich auch während der jetzt vor uns liegenden Bundestagswahlkampagne eine noch viel größere Rolle spielen. Was die tatsächliche Präsenz der Breite einer politischen Partei und der Breite der Bevölkerung bei Twitter angeht, ist Twitter absolut irrelevant. Absolut irrelevant. Also ich habe in meinem FDP-Kreisverband 300 Mitglieder und ich glaube, weiß ich nicht, also vielleicht haben davon irgendwie 5 Twitter oder so oder 10. Also daraus eine Repräsentation für die Gesamtpartei abzuleiten, das ist, glaube ich, falsch. Das entsteht aber natürlich an der Schnittstelle. Also es entsteht natürlich an der Schnittstelle aus der Präsenz von allen möglichen Journalisten auf der einen Seite und Leuten, die dann sozusagen auf der anderen Seite sitzen und vielleicht irgendwelche komischen Sachen raushauen. Und dann entstehen halt sozusagen Diskussionen, die aber mit der Realität im Land relativ wenig zu tun haben.
Genau, das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Sie haben es ja genau gesagt, die Journalistinnen und Journalisten rufen bei Ihnen an, um ihre Meinung dazu zu hören. Aber das heißt ja eigentlich, wenn auch dort Standpunkte diskutiert werden, Meinungsmache auch entsteht, dann haben Sie ja die Reaktion, dass Sie als Generalsekretär, als Spitzenpolitiker darauf reagieren müssen, was vielleicht Leute sagen, die überhaupt gar keine Parteiämter haben. Das heißt also, eine mediale Diskussion, die irgendwie von Journalisten dann natürlich auch aufgegriffen wird, führt ja dann tatsächlich auch irgendwo daran vorbei, was Sie vielleicht inhaltlich fordern oder was die Partei eigentlich vielleicht auch will. Und da zielt diese Frage so ein bisschen drauf ab. Also
ja, ich glaube aber, man darf sich da auch nicht provozieren lassen. Also zu den drei Beispielen, die Sie gerade genannt haben, habe ich nie irgendwas gesagt auf Twitter und auch nicht anderswo. Könnte ich inhaltlich machen, ich halte sie aber nicht für relevant. Und ich halte auch die Leute, die es hochziehen, in der Regel nicht für relevant. Es gibt beim Thema Inzestverbot, würde ich eine Klammer drum machen, weil das vor 10 Jahren tatsächlich eine wissenschaftliche Debatte in Deutschland war und weil die AfD diese Kampagne gegen die jungen Liberalen und die FDP hochgezogen hat. Und ich es schon interessant finde, wie die AfD es mittlerweile schafft, sozusagen Kampagnen zu fahren, auch über Twitter. Aber bestimmte andere Fragen muss man auch einfach nicht kommentieren.
Wie sieht denn, also ich hatte die Tage ein Gespräch mit einer anderen Person, mit der ich auch das Gespräch so ein bisschen darüber geführt habe, Aufstiegsversprechen und was das eigentlich mit Liberalismus zu tun hat. Und das hat ja auch ein Stück weit was mit Empathie zu tun, Menschen Chancen zu geben. Und das ist ja natürlich auch irgendwo weltbeste Bildung für jeden. Etwas, was ja auch im Selbstbild und in den Zielen der FDP stark verankert ist. Was ist denn da der konkrete Punkt? Also wir haben ja gerade noch die Situation einer Pandemie, in der man eigentlich erwartet hätte, dass sowas wie ein Digitalisierungsschub in allen Bereichen einsetzt, von der Kita jetzt vielleicht nicht, aber von der Schule bis an die Universität. Und irgendwie hatte man jetzt zumindest aus dem Universitätsbetrieb so das Gefühl, naja, also irgendwie, es wurde schon viel gemacht und alle geben sich jetzt sehr viel Mühe, aber die Infrastruktur ist nicht da. Die Infrastruktur wurde nicht geschaffen. An den Schulen hört man es von Freundinnen und Freunden, die als Lehrer unterwegs sind. Wie würden Sie das kommentieren? Also was glauben Sie, was muss sich da schnell und radikal auch ändern?
Also ich glaube, die Pandemie zeigt ganz deutlich, dass unser Bildungssystem in puncto Digitalisierung überhaupt nicht auf die aktuellen Herausforderungen vorbereitet ist. Wir haben ja einen Digitalpakt Schule beschlossen auf Bundesebene. Da werden die Gelder viel zu schleppend abgerufen. Das muss vereinfacht werden. Gleichzeitig müssen die Mittel aus dem Digitalpakt Schule auch verwendet werden können für die Fortbildung von Lehrkräften. Und wir brauchen eine ganz neue Kultur von digitaler Bildung und nicht immer nur die Reproduktion analoger Formate im Digitalen. Und dann sagt man, es ist ein digitales Bildungsprodukt. Ja. Also manche Menschen glauben ja, eine digitale Vorlesung wäre eine digitalisierte Bildung. Aber im Grunde ist es ein analoges Format, was gestreamt wird. Digitale Bildung heißt, dass man den spezifischen Mehrwert der Digitalisierung nutzt, indem beispielsweise parallel irgendwelche Fragen stattfinden oder eine Evaluation und die Vorlesung sich vielleicht in die eine oder die andere Richtung entwickeln kann. Also der spezifische Mehrwert durch Digitalisierung, der wird im Bildungssystem noch nicht hinreichend abgebildet und der wird auch dann nicht abgebildet, wenn plötzlich überall Laptops stehen, weil einfach die Lehrkräfte überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Und dafür ein Verständnis zu schaffen, das ist, glaube ich, wichtig. Was den sozialen Aufstieg angeht, glaube ich, ist das ein ganz zentrales Thema für die FDP. Wir haben durch die Digitalisierung viele Jobs, die verschwinden werden. Und die Frage ist, führt man eine abstrakte Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen oder führt man eine konkrete Diskussion über die Einführung von Fortbildungsmöglichkeiten, von dem sogenannten Midlife-BAföG, das wir vorschlagen, um Menschen konkret weiter zu qualifizieren und in Arbeit zu halten. Und da haben wir schon eine eigene Herangehensweise, die uns auch von anderen Parteien sehr stark unterscheidet.
Jetzt sind Sie ja im Bund und auf Landesebene in beiden Fällen Teil der Opposition. Wo sehen Sie denn jetzt so die Themen, die Ihnen besonders in dieser Funktion auch am Herzen liegen und wo Sie sagen, also wo kann die FDP 2021 im Bund und wo kann sie dann auch darauffolgend 2022 im Land inhaltlich genau punkten? Also Sie sind ja jetzt wahrscheinlich schon dabei. Ich gehe mal davon aus, auch weil ja auch Kommunalwahlen anstehen, dass da quasi der Maschinenraum läuft schon an und sie verteilen da schon die Aufgaben und entwickeln konzeptionell. Was sind so die Themen, wo Sie jetzt sagen, das ist mir so wichtig und wir müssen dieses Thema an die Menschen bringen? Was wäre das und wie machen Sie das?
Also ich glaube, die von mir genannten Punkte der wirtschaftlichen Gesundung des Landes nach dieser Corona-Krise, der Frage, wie unser Bildungssystem auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorbereitet ist, die werden ganz wesentlich. Und da müssen wir auch aus der Opposition heraus ganz klar Flagge zeigen. Ich glaube aber, dass aus dieser besonderen Rolle der Opposition sich gerade irgendwie eine andere Frage ergibt. Und das ist die Frage von Bürgerrechten und von der Funktionsweise unserer liberalen Demokratie. Wir erleben, dass diese liberale Demokratie aus ganz vielen Richtungen unter Druck ist. Ja, wir haben Islamisten, die Terroranschläge begehen in Österreich, in Deutschland, in Frankreich. Wir haben Rechtsextreme, die Politiker in Deutschland ermorden. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was da in dieser Legislaturperiode des Bundestages passiert ist. Und gleichzeitig haben wir Populisten auf der Welt, die Wahlen gewinnen und in einer solchen aufgeheizten Gemengelage den Wert der offenen Gesellschaft und der liberalen Demokratie in den Vordergrund zu stellen, verbunden mit dem Selbstbewusstsein demokratischer Institutionen, also Stichwort Parlamentsbeteiligung in Corona-Zeiten, das ist die Herausforderung für Liberale. Es gibt viele liberale Errungenschaften in der Welt, die müssen aber verteidigt werden. Und ich will es mal anhand von einigen konkreten Beispielen zeigen, was das heißt. Erstens, es ist absolut daneben, wenn China und Australien es schaffen, ein Freihandelsabkommen zu verhandeln, aber die Bundesrepublik und Europa kriegen es nicht hin, gleichzeitig ein Freihandelsabkommen mit Kanada oder mit den Vereinigten Staaten auf den Weg zu bringen. Zweitens, Deutschland hat alle 13,5 Jahre die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union und wir haben irgendwie das Spaltungsthema schlechthin für unsere Gesellschaft, nämlich Migration, Mitte Dezember immer noch nicht gelöst. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass diese Ratspräsidentschaft in den Händen der deutschen Bundesregierung so wenig Resultate in dem Bereich Migration, aber auch bei der Reform der europäischen Institutionen zum Ziel hatte. Wir brauchen einen europäischen Konvent, wir brauchen eine Reform der europäischen Verträge. Die sind noch aus Zeiten von vor der Finanzkrise, vor der Migrationskrise, vor der Diskussion über den Klimawandel. Und das müssen wir dringend angehen. Und dritter und letzter Punkt ist die Frage Lösung des Problems Klimawandel mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Wir haben irgendwie Extinction Rebellion und Fridays for Future auf der einen Seite und die AfD auf der anderen Seite. Und man hat eine solche Polarisierung bei diesem Klimathema, die überhaupt nicht dem Thema angemessen ist. Und die sozusagen Vorteile einer offenen Gesellschaft, einer liberalen Demokratie auf die Probleme unserer Zeit zu setzen, das ist der Grund, warum es Liberale braucht.
Hm. Jetzt ist die Frage aber, welche Liberale braucht es denn? Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit Unrecht tue, aber es gibt ja es wird ja oft so die drei Engel für Charlie oder die drei Engel für die FDP, die ein bisschen aus der zweiten Reihe vielleicht so beobachtet werden oder wo man sagt, die gehören eigentlich alle irgendwie so ein bisschen zusammen und die reformieren die FDP auf ihre eigene Art und Weise. Das ist einmal Frau Strack-Zimmermann, Herr Vogel und Sie. Tut man Ihnen damit Unrecht, wenn man Sie so zu dritt quasi so als Trio auch ein bisschen darstellt, weil es oft so wirkt, dass Sie in vielen essentiellen Punkten auch inhaltlich die FDP ein Stück weit derzeit ja doch prägen?
Also es freut mich, wenn ich bestimmte Debatten prägen kann oder mitprägen kann. Ich würde aber nicht sagen, dass wir drei in besonderer Weise eine Gruppe sind, die sich irgendwie abspricht oder in besonderer Weise zu dritt irgendwie auftritt oder so. Also wenn man diesen Maßstab anlegt, dann gibt es viele andere, die FDP auch mitprägen. Aber ich freue mich natürlich, wenn wir wahrgenommen werden und ich halte die Arbeit von Frau Strack-Zimmermann und von Johannes Vogel auch für sehr gut.
Mhm. Jetzt hatten Sie ja eben schon gesagt, was so die wichtigen Themen auch so ein bisschen sind. Und mich würde noch interessieren, Sie sind ja zumindest auch dadurch mal bekannter geworden, dass Sie eine strategische Öffnung auch zu den Grünen durchaus befürwortet haben, dabei aber nie gesagt haben, man muss jetzt mit denen in eine Koalition gehen. Aber was glauben Sie, mit in welcher Kombination könnte man die von Ihnen genannten Themen wenn die Prozente es dann hergeben würden, am ehesten umsetzen mit einer Ampel oder mit einem Jamaika-Bündnis auch? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, wie kann man denn dann, also das ist eigentlich so die Frage, die man eigentlich fast ja allen Politikern inzwischen, Politikerinnen stellen muss, wie kann man dann einen Wahlkampf machen, wo man sich maximal inhaltlich hart abgrenzt und die Kanten sehr scharf im Prinzip sind, aber trotzdem mit den anderen eventuell nachher noch eine inhaltliche Gesprächsoffenheit, auch noch eine Koalitionsbereitschaft quasi sich offen halten?
Ja, das ist die große Frage. Das ist aber eine Herausforderung, mit der natürlich alle Parteien konfrontiert sind. Und ich finde es immer so spannend, dass die FDP sich dafür rechtfertigen muss, wenn sie gleichzeitig mit der CDU und mit den Grünen und mit der SPD koalieren kann. Aber dass die Grünen in Thüringen mit der Linkspartei koalieren und über die Grenze in Hessen mit der CDU, das ist völlig normal. Oder dass die CDU mit den Grünen koaliert und die CDU mit der SPD koaliert und dann auch mit uns, das ist völlig okay. Aber wenn die FDP offen ist für Koalitionen mit CDU, Grünen und SPD, dann stellt sich die Existenzfrage. Und seien wir doch mal ehrlich, oft wird diese Frage natürlich von der CDU ganz klar befördert. Ich würde am liebsten zur CDU sagen, also passt mal auf, liebe Union, wir schließen die Ampel aus. Wir schließen eine Ampelkoalition nach der Bundestagswahl 2021 aus unter einer Bedingung. Ihr schließt Schwarz-Grün aus. Da lachen die sich tot. Da sagen die, wieso sollen wir uns denn strategische Koalitionsoptionen abschneiden? Und da würde ich immer antworten, genau, warum sollt ihr sie euch abschneiden und warum sollen wir sie uns abschneiden? Die Realität ist, die FDP regiert heute in zwei Bundesländern mit der Union, in NRW und in Schleswig-Holstein. Und sie regiert in zwei Bundesländern mit den Grünen, in Rheinland-Pfalz und auch in Schleswig-Holstein. Und deswegen ist die FDP als Partei in der Mitte des politischen Spektrums natürlich geeignet, bestimmte Fragen sozusagen mit unterschiedlichen Parteien zu lösen. Soweit es um das Thema der Wirtschaftspolitik geht, muss ich sagen, sehe ich eine große Übereinstimmung mit der Union und mir fehlt auch die Fantasie, wie man mit der SPD nach der Bundestagswahl 2021 oder mit den Grünen, wie man da die Wachstumsimpulse in Deutschland setzen soll, dass man nach dieser Krise wieder in Gang kommt. Also da bin ich ganz klar ein Verfechter von schwarz-gelben Koalitionen. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass beim Thema Modernität unseres Landes, ja, Stichwort Einwanderungsgesetz beispielsweise, bestimmte Dinge mit der SPD oder den Grünen möglich sind, die mit der CDU nicht möglich sind. Also ich würde sagen, es kommt sehr stark drauf an. Und ich würde auch sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wie die Führungspersönlichkeiten so ticken. Natürlich haben wir mit Friedrich Merz wirtschaftspolitisch mehr Übereinstimmung als mit Olaf Scholz, weil die Frage am Anfang auch da war. Aber die Frage ist doch, steht Friedrich Merz für das moderne Deutschland des Jahres 2021 oder steht er für das Deutschland des Jahres 1994? Und da habe ich meine Zweifel. Also die Union muss auch entscheiden, wer das Gesprächsangebot führt. Und ich glaube, Friedrich Merz würde auch gerne mit den Grünen regieren, wenn ich ihn da richtig verstanden habe.
Sie müssen sich keine Sorgen machen. Also die Frage mit den Koalitionen stelle ich tatsächlich allen, mit denen ich rede, weil es genau wie Sie sagen, genau der Punkt ist. Es ist ja sehr interessant. Ne? Also die Frage stellt sich bei Sozialdemokraten, wie kann man Rot-Rot-Grün auf der einen Seite forcieren, aber dann auch wieder große Koalitionen. Also das ist super spannend, aber jetzt, eine Frage hatten Sie jetzt aber nicht beantwortet. Wie kann man denn dann tatsächlich einen Wahlkampf so machen, dass ich als Partei, die FDP, maximal unterscheidbar von allen aufstelle, aber so auch aufstelle, dass sie durchaus noch die Berührungspunkte hat, die man dann auch finden kann. Also bei Bürgerrechten zum Beispiel können sie ja wahrscheinlich inhaltlich in vielen Teilen auch eher mit den Grünen zusammenarbeiten, als zum Beispiel mit der Union. Also mit allen Parteien gibt es ja, bis auf die Linke und die AfD, seitens der FDP gibt es ja diese Schnittmengen. Jetzt ist nur die Frage, wie kann man eine liberale Kampagne so klug und pointiert machen, dass jeder weiß, okay, dafür steht die FDP, aber gleichzeitig auch so die Punkte setzen, dass sie anschlussfähig sind weiterhin? Es ist aber unfair eigentlich schon zu sagen Anschlussfähigkeit, weil die FDP kämpft ja nicht für Anschlussfähigkeit, sondern sie kämpft ja wie jede Partei erstmal nur für sich.
Ja, also die Wahrheit ist, wir können das ja, weil es ja eine spannende Frage auch politikwissenschaftlich ist, Welcher Hebel steht einer Partei eigentlich 4 Wochen vor der Wahl zur Verfügung? Und wenn man 4, 3, 2 Wochen vor einer Wahl merkt, es gibt eine bestimmte Wechselstimmung im Land, Stichwort letzte Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, und man stellt fest, es gibt erste Umfragen, die deuten darauf hin, dass Schwarz-Gelb eine Mehrheit haben könnte, um Rot-Grün abzulösen, dann muss man natürlich in den 2, 3 Wochen vor einer solchen Wahl Zeichen in die entsprechenden Wählergruppen senden, die vielleicht so aussehen, dass man mal einen gemeinsamen Termin Christian Lindner, Armin Laschet hat, dass die vielleicht mal einen Zeitungsartikel schreiben, dass die vielleicht mal irgendwo eine Forderung gemeinsam platzieren, damit Leute merken, es gibt neben dem rein inhaltlichen auch ein Funktionsargument. Nur eins darf der FDP nicht passieren, und das ist, dass das Funktionsargument, das inhaltliche Argument komplett beseitigt. Das ist in der Vergangenheit passiert, wenn man gesagt hat, FDP wählen, damit Kohl Kanzler bleibt. Oder FDP wählen, damit Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Das kann nicht die Kampagne der FDP sein. Aber natürlich kann es für die FDP eine Mischung geben aus Funktionsargument, das unterstützend wirkt, und der inhaltlichen Haltung. Was kann das zum Beispiel heißen, ganz konkret? Das kann zum Beispiel heißen, dass wir, erstmal müssen wir abwarten, wen die Union aufstellt als Kanzlerkandidat und als Parteivorsitzenden. Das weiß man einfach noch nicht. Und da werden sich sehr viele Karten auch neu mischen in dem Zusammenhang. Und dann kommt eine Zeit im Wahlkampf 2021, bei der sich die Frage stellt, ob Grüne und CDU gemeinsam auf eine Mehrheit kommen oder ob es vielleicht aus irgendeinem Grund doch nicht für Schwarz-Grün reicht und es dann möglich sein wird, Schwarz-Grün anzureichern mit einem liberalen Korrektiv für wirtschaftliche Verantwortung, für eine Überwindung der Spaltung zwischen Stadt und Land, für eine gewisse Technologieoffenheit und auch für Fragen der Bürgerrechte und der Frage, in was für einem modernen Land wollen wir leben. Und das kann man dann aber erst seriös beantworten, wenn man sozusagen 4, 6, 8, 10, 12 Wochen vor der Wahl steht und die Rahmenbedingungen kennt.
Das hört sich aber ja grundsätzlich da auch dazu, also theoretisch wäre man also auch in der Lage oder wäre man auch gewollt eigentlich, wenn es irgendwie nicht nur ein, ja, also wenn es nicht nur dazu beiträgt, dass die FDP Königsmacherin ist, sondern wirklich auch Impulsgeberin, das, den Versuch eines Jamaika-Bündnisses also nochmal auch anzugehen?
Also ich bin kein Freund von ganz festen Koalitionsaussagen, es sei denn, man ist schon in einer Koalition und will die gerne fortsetzen oder man nimmt eine spezifische Wechselstimmung in einem stabilen Parteiensystem wahr. Also es gibt eine rot-grüne Koalition und man kann sie ablösen durch Schwarz-Gelb, ja, also ein Vollwechsel. Dann glaube ich, dann kann man Wahlkampf machen und sagen, wenn man FDP wählt, dann kann man dazu beitragen, dass Rot-Grün abgewählt wird. Ne? Und wenn alle Leute irgendwie Rot-Grün blöd finden, dann ist das natürlich ein Argument, FDP zu wählen. Und dann kann es funktionieren. Aber wenn wir sagen, wir gehen im Wahlprogramm und im Wahlaufruf nicht mit einer Koalitionsaufsage in den Bundestagswahlkampf 2021, dann ist Jamaika natürlich eine Option. Jamaika war immer eine Option für uns. Ist es ja auch, wir regieren ja in Schleswig-Holstein in einer Jamaika-Koalition. Aber die Rahmenbedingungen für die Verhandlungen 2017 waren eben nicht gegeben, deswegen haben wir sie beendet. Aber klar kann es zu einer Neuauflage von Jamaika kommen.
Herr Kuhler, ich habe zum Abschluss eine letzte Frage. Und zwar, wenn Sie einen Wunsch hätten, was Sie als, sagen wir mal, Sie werden der erste liberale Bundeskanzler. Ist weit dahergeholt tatsächlich, wenn man sich die Umfragewerte so ansieht, aber man soll es ja nie ausschließen. Aber angenommen, Sie könnten etwas durchsetzen, was Sie unbedingt durchsetzen wollen. Was wäre das inhaltliche Projekt, was Sie in Form einer Gesetzesabschaffung, einer Gesetzeseinführung, eines Investitionsprogramms, was würden Sie machen?
Also erstmal will ich sagen, dass die Umfragen, das muss man sagen, aber ich sehe es wirklich so, tatsächlich für die FDP gar nicht so schlecht sind, wenn man das sich wissenschaftlich mal anguckt und vergleicht mit irgendwie den letzten 60, 70 Jahren, dann ist irgendwie 6-7% in einem Jahr vor der Bundestagswahl für die FDP eher der historische Normalzustand.
Stimmt.
Insofern bin ich da total entspannt und freue mich aufs nächste Jahr. Ich glaube, dass, weil wir darüber so ein bisschen gesprochen haben jetzt auch in dem Podcast, ich tatsächlich die Frage Einwanderungsgesetz und gemeinsames europäisches Asylsystem angehen würde. Ich glaube, dass die Frage, wie wir Debatten in unserem Land führen, welches Polarisierungs- und Spaltungspotenzial bestimmte Themen haben, tatsächlich bei der Frage der Migration zu einem Ergebnis kommen müssen, auf das sich ein, zwei Generationen verlassen können. Das heißt, ein punktebasiertes Einwanderungssystem für qualifizierte Einwanderung, das heißt eine Beibehaltung des Grundrechts, des Menschenrechts auf Asyl, eine bessere Koordination, Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern, Verfahren an den Außengrenzen, humanitäre Visa und eine Verteilung von Menschen innerhalb der Europäischen Union, an der sich alle Staaten beteiligen. Das ist ein riesiges Mammutprojekt, aber ich glaube, wir werden dieses Problem immer und immer wieder haben und wir müssen uns dieser Frage widmen.
Super. Herr Kuhle, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich. Und auch.
Absolut, vielen Dank, sehr gerne.
Das freut mich. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten auch so viel Spaß und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal bei Polyphon, dem Podcast für politische Töne.